Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier bei euch in Andernach sein kann und darf euch herzliche Grüße bringen von der Nachbargemeinde in Remagen-Kripp, deren Gottesdienst jetzt gerade anfängt. Passt genau von der Zeit her. Naja, wir haben eben den Predigtext gehört. Ich weiß ja nicht, was in euren Köpfen da vorgegangen ist. Was bringt der Tibusek uns denn da für einen Text mit Dämonen und Besessenheit und so weiter? Was wird das für eine Predigt? Nun, ich glaube, dass man an diesem Text einiges lernen kann darüber, wie Glauben eigentlich geht, was Glauben eigentlich ist. In der Übersetzung, aus der wir die Schriftlesung gerade gehört haben, fängt es damit an, als sie von dem Berg herunterkamen. Markus erzählt dieses Ereignis im Anschluss an den Aufenthalt Jesu mit seinen Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes auf einem Berg. Sie haben dort ein Stück Himmel erlebt und wären am liebsten dort geblieben. Aber Jesus geht mit ihnen wieder herunter. Matthäus, Markus und Lukas schildern nun in unterschiedlicher Ausführlichkeit dieses Ereignis. Jesus und die drei kommen unten an. Sie sind wieder richtig auf dem Boden der Tatsachen angelangt, mitten in einer theologischen Debatte. Ein Kind leidet, es erfährt keine Heilung. Und die Menschen, die an Gott glauben und da nun herumstehen, nutzen die Situation, um das alte Spielchen, wer hat denn nun recht, miteinander zu spielen. Der Mensch, um den es da eigentlich geht, der spielt keine Rolle mehr. Vielleicht noch für seinen Vater, der dann ja auch mit Jesus spricht. Jesus und die Jünger haben mitbekommen, dass die Volksmenge stritt. Und danach fragt Jesus. Der Vater erklärt es ihm. Und dann, vielleicht haben wir diesen Satz noch in den Ohren, auch wenn ich ihn jetzt aus einer etwas anderen Übersetzung lese, sagt Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Der Satz muss sich nicht darauf beziehen, dass dieser Junge nicht geheilt wurde. Jesus spricht da erstmal die Situation an, in die er hineinkommt und macht dann auch nochmal deutlich, um wen es eigentlich geht. Ein Vater will Hilfe für seinen Sohn und die Menschen hatten nichts Besseres zu tun, als sich zu streiten, wer Recht hat. Aber das ist ja die Wirklichkeit. Wie oft kommt es vor, dass Christen, manchmal ganze Gemeinden oder Gemeinden untereinander, in Streit miteinander geraten, weil man unterschiedliche Erkenntnisse hat und Gründe sucht, dem anderen die Echtheit seines Glaubens absprechen zu können. So hatten hier vermutlich die Schriftgelehrten etwas gefunden, womit sie Jesus und seine Leute schlecht machen konnten. Das Kind war ihnen egal. Allein mit diesem Text, der eben gelesen wurde, wäre es ganz einfach, das noch einmal nachzuerleben. Wenn man mal so, wenn man das überhaupt kann, diesen Text neutral als Mensch des 21. Jahrhunderts lebt, dann wird man feststellen, dass, abgesehen davon, dass der Junge auch als stumm bezeichnet wurde, es sich hier eindeutig um Symptome der Epilepsie handelt. Und da gibt es nun verschiedene Varianten, wie man das sehen kann. Da gibt es die einen, die sagen würden, nein, das war nicht Epilepsie, der Junge war besessen. Schließlich sagt der Vater das, schließlich schreibt Markus, dass der böse Geist Jesus erblickte und das Kind hin und her zerrte. Und Jesus spricht zu dem Geist. Gibt's noch die anderen, sind die ganz knallharten, die sagen, es gibt gar keine Epilepsie, hier steht, dass die alle besessen sind. Und wieder andere würden vielleicht sagen, wenn man einem Menschen in der Antike erklärt hätte, es handelt sich hier um einen Krampfanfall, um eine Folge anfallsartiger, synchroner Entladungen von Neuronengruppen im Gehirn, die zu plötzlichen, unwillkürlichen, stereotypen Verhaltens- oder Befindensstörungen führen, dann hätte dieser Mensch der Antike einen für bescheuert gehalten. Auch Markus war ein Mensch der Antike. Er konnte das nicht anders schildern, weil er es nicht anders konnte und ausdrücken konnte. Und Jesu Anliegen war bestimmt nicht, die Menschen über die medizinischen Erkenntnisse zu informieren, die man später im 21. Jahrhundert haben wird. Drei mögliche Meinungen. Nun, ich sag euch gar nicht, welche ich habe. aber ich weiß, wie man sich unter Christen darüber zoffen kann. Und vielleicht vergisst, eigentlich geht es doch um einen Menschen, der Hilfe braucht. Einen Menschen, der anders werden möchte. Wie schnell können wir uns darüber zerfleischen, aber dann steht dieser leidende Mensch nicht mehr im Mittelpunkt, der so dringend Gottes Hilfe braucht. Dann geht es nur noch darum, wer Recht hat. Wer jetzt wirklich Christ ist. Wer jetzt wirklich bibeltreu ist. Und dann werden auf einmal solche Erkenntnisfragen zu heilsentscheidenden Fragen, durch die manche festlegen, wer richtig ist und wer nicht. So war das ja zum Beispiel Anfang der 90er Jahre in unserem Bund, als die Frage anstand, ob man die Frauen in unseren Gemeinden, die ein theologisches Examen gemacht hatten und eine pastorale Tätigkeit ausübten, denn so bezahlen sollte wie die Männer und sie auch Pastorin nennen durfte. Manche Kampfschriften, ich habe damals schon gelebt, wie ihr euch denken könnt, manche Kampfschriften kannten dann nur noch die Bibeltreuen, die dagegen waren, und die, die nicht mehr richtig glaubten, die waren dafür. So war das damals. Ich habe das Zeug durchgelesen. Hier, in dieser Geschichte, die Markus erzählt, war es wohl so, dass die Nichtheilung durch die Jünger für manche zeigte, dass Jesus nicht der ist, für die viele ihn hielten. Was haben sich die Schriftgelehrten doch gefreut? Jetzt hatten sie mal so richtig eine Panne im Umfeld Jesu. Als Jesus erfuhr, was da eigentlich passierte, war er, naja, wenn es die Queen wäre, würde man sagen, not very amused, nicht sehr amüsiert. Was seid ihr für eine ungläubige Generation? Ich verstehe Jesus gut. Statt sich um einen leidenden Menschen zu kümmern, werden theologische Debatten geführt und über gläubig und nicht gläubig entschieden. Das ist für Jesus ein Zeichen dafür. Mit dem Glauben dieser Menschen ist es offensichtlich nicht weit her. Und dann wird erzählt, man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so dass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm, fragte Jesus den Vater des Jungen. Jesus interessiert sich erst einmal für den Jungen. Er fragt den Vater nach ihm. Für Jesus steht, wie eigentlich immer, der Mensch im Mittelpunkt. Jesus hat nicht das Spektakuläre im Blick. So heißt es beim Abstieg vom Berg, wo er vorher war. Während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den drei Jüngern ein, niemand zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Ganz anders, als wir das heute so gerne machen. Da wartet man doch darauf, dass irgendwas Spektakuläres geschieht, was man dann wieder abdrucken kann und zeigen kann, wie toll das doch alles bei uns ist. Jesus sagt, haltet den Mund, wartet den Zeitpunkt ab, an dem das Sinn macht und stellt sowas nicht in den Mittelpunkt. Dann haben wir den Vater dieses Jungen. Der Jesus erzählt, von klein auf war das so, oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Dann antwortet Jesus, wenn es dir möglich ist, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Dieser Mann ist einfach nur ehrlich. Gut, dass dieser Satz auch hier steht. Jesus sagte, für den, der glaubt, ist alles möglich. Alleinstehend könnte dieser Satz vermitteln, dass Gott Menschen nur hilft, wenn sie so richtig daran glauben. Das entspricht ja auch unserem Denken im 21. Jahrhundert. Dann sind wir ja eigentlich die, die es machen. Wenn unser Glaube groß genug ist, dann passiert was. Ist er nicht groß, dann eben nicht. Lässt Gott Wunder nur dann geschehen, wenn unser Glaube richtig ist, greift er erst dann ein, aber wenn das so wäre, was ist denn richtig Glauben? Wenn man sich total sicher über etwas ist? Wenn man eine ganz klare Vorstellung davon hat, wer Gott ist, wie der drauf ist und was sein Wille ist? Wenn man um jeden Preis an dieser Vorstellung
an diesem Glauben festhält, wenn man sich dazu bringt, den Blick auf das ersehnte Wunder nicht zu erschüttern und eine tiefe innere Gewissheit zu entwickeln und zu behalten, Gott kann und will, Gott wird dieses Wunder tun, besteht ein richtiger und großer Glaube darin, dass es mir gelingt, den letzten Funken Zweifel in meinem Herzen über Bord zu schmeißen. Wenn das alles so ist, dann kann ich schon mal einpacken. Denn bei mir ist das nicht so. Und ich erlebe das auch bei anderen. Ich erlebe das vor vielen Jahren, als ich mit einem jungen Mann sprach, der eine leitende Position früher in der Vereinigungskirche der Sekte des Koreaners San Myung-Moon hatte, das hinter sich gelassen hatte, bei einer Evangelisationsveranstaltung in Linz in Österreich Christ geworden war. Und wir kamen dann während eines Seminars miteinander ins Gespräch. Und er sagte, als dann bei dieser Evangelisation hinterher einer mit mir betete, da war ich ganz durcheinander, denn der betete in einem Gebet zu Gott und zu Jesus. Und das waren für mich doch zwei vollkommen unterschiedliche Personen. Dreieinigkeit kannte er nicht. Glaubte er verkehrt? Er hatte, als wir sprachen, dann auch immer seine großen Fragen. Und das ging noch über eine ganze Zeit hinweg. Eine, zumindest denen, die sich in sozialen Netzwerken bewegen, bekannte Bloggerin, Mandy, sie tritt manchmal unter dem Namen Jesus Punk auf, schreibt, ich muss direkt dazu sagen, ironisch, wenn ich nicht richtig glaube, wird Gott nichts tun. Wenn ich es nicht schaffe, jeden Zweifel über Bord zu schmeißen, dann wird nichts geschehen. Ich muss richtig glauben, ich muss genug glauben, Gott tut nichts, solange ich das nicht hinkriege. Im schlimmsten Fall verrecke ich an einer grausamen Krankheit, weil ich ja offensichtlich nicht tief und fest genug glaube. Und dann sagt sie, kann es das sein? Die Aussage des Vaters, wenn es dir möglich ist, ist doch nur selbstverständlich. Schließlich hat es ja bei den Jüngern Jesu nicht geklappt. Der Junge war immer noch krank. Jesu Antwort öffnet eine ganz andere Dimension. Er sagt, wer glaubt, hält alles für möglich. An diesem Glauben lässt Jesus den Vater des Jungen teilhaben. Dadurch löst er bei ihm die Erkenntnis seines eigenen Glaubens und auch seines Unglaubens aus. Seines menschlichen Unglaubens, der ihn an Jesus zweifeln ließ, und seines menschlichen Glaubens, der in Jesus um die Überwindung seines Unglaubens bitten lässt. Der Vater spricht es aus. Glaube und Zweifel sind nicht einfach Gegensätze. Glaube ist Bitte um Überwindung des Unglaubens. So erhalten die Jünger ein Vorbild. Ein Vater, der mit seinem kranken Kind leidet und alles tut, damit es gesund wird. Ein Mann, der die Initiative ergreift, aber auch seine Grenzen erkennt. Ein Mensch, der um seinen Unglauben weiß, aber mehr noch um Gottes Möglichkeit, den Zweifel in Hoffnung zu verwandeln. Glauben heißt nicht, dass ich die eigene Stärke herauskehre. Glaube ist nicht Selbstdarstellung der eigenen Frömmigkeit. Seht her, wie groß mein Glaube ist, ich habe wieder etwas geschafft. Nicht der Glaube ist es, der etwas bewirkt, sondern der, an den wir glauben. Und da kann unser Glaube klitzeklein sein, Jesus sagte mal, wie ein Senfkorn. Deswegen dürfen wir bei ihm schwach sein. Wir müssen uns nicht mit der Schwäche und dem Zweifel arrangieren und es toll finden, aber wir dürfen es eingestehen und wir dürfen Gott um Hilfe bitten. Das so ehrlich ausgesprochene Gebet des Vaters, in dem er sich zu seinem schwachen Glauben bekennt, wird von Jesus tatsächlich erhört. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Er blieb regungslos liegen, so dass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Der Vater bekannte sich zu seinem Unglauben. Das müssen wir erstmal hinkriegen. Vor Jesus zu treten und zu sagen, Herr, ich will deine Hilfe, aber so richtig glaube ich nicht, dass du das tust. Möglicherweise sogar so, dass andere das mitkriegen. Und das ist hier äußerst wahrscheinlich, weil da eine Menschenmenge herumstand und Jesus nicht irgendwo beiseite mit diesem Mann sprach. Gott verlangt nicht, dass er eine unerschütterliche, von jedem Zweifel befreite Sicherheit hat, dass Gott seinen Sohn befreit. Gott ist kein unbarmherziger Gott, der Unmögliches von uns verlangt. Er ist ein barmherziger Gott, der trotz unserer Schwäche, trotz aller Fragen und Zweifel handelt. Und das heißt doch auch, dass nicht ich es bin, der etwas hervorbringen muss. Die Größe meines Glaubens besteht nicht in meiner Glaubensleistung. Die Größe meines Glaubens besteht in der Leistung dessen, an den ich glaube. Und das ist der Gott, dessen Möglichkeiten in der Tat unbegrenzt sind, dem alles möglich ist. Das macht Jesus deutlich. Und das geschieht dann auch tatsächlich an diesem Jungen. Und dann sind da allerdings noch ein paar Jungs, die sich fragen, warum das jetzt klappt, aber bei ihnen nicht geklappt hat. Matthäus erzählt in Matthäus 17 dieses Ereignis. Da heißt es in Vers 19, später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Dann antwortet Jesus, wegen eures Kleinglaubens. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort, und er wird dorthin rücken, nichts wird euch unmöglich sein. Sehr merkwürdig. Erst spricht er von Kleinglaube, den die Jünger haben, dann spricht er vom Senfkornglauben. Das mit Kleinglaube übersetzte Wort im Griechischen ist nicht Unglaube. So nennt Jesus an einigen Stellen den Glauben des Volkes. Das Wort findet nur Anwendung auf die Jünger. Es bezeichnet ein mangelndes Durchhalten des Glaubens, zum Beispiel ängstliches Verhalten bei Gefahren oder bei Nahrungssorgen. Das Senfkorn wird eingesät. Es kommt von außen. Es wächst heran. Guter Glaube ist nicht der Glaube, den wir haben, sondern der, den Gott in uns hineinlegt und wachsen lässt. Im Markus-Evangelium geht der Text in Vers 28 so weiter. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Jesus beschreibt hier keine Methode, denn Gebet ist keine Methode. Und die Jünger haben ja auch gebetet. Die haben ja auch für diesen Jungen gebetet, dass er frei wird. Es wird auch nicht berichtet, dass Jesus direkt vor der Heilung des Jungen betete. Hier geht es um das, was bei Matthäus mit dem Senfkornglauben angesprochen wird. Die Nähe zu Gott, die gelebte Beziehung zu ihm. Ich bin bereit, dass Gott etwas in mich hineinlegt. Glaube hat dann Auswirkungen, wenn er wirklich gelebt wird. Anfang dieser Woche las man in den Medien möglicherweise etwas von einem Reformator, an den in dieser Woche erinnert wurde. Jan Hus oder Johannes Hus, wie er auch manchmal heißt. Er lebte von 1369 oder 1372, weiß man nicht so genau, bis zum 6. Juli, das war dann der Gedenktag 1415, als er auf dem Scheiterhaufen in Konstanz verbrannt wurde. Er hatte sich darüber aufgeregt, dass viele Priester mit Konkubinen zusammenlebten, dass selbst Bettelorden, die sich so nannten, große Besitztümer sammelten, dass man kirchliche Positionen wie ein Bischofsamt käuflich erwerben konnte. Er kam zu der Überzeugung, dass es eine sichtbare Kirche gibt, die sich von der unsichtbaren Kirche Gottes mit ihren vorherbestimmten Mitgliedern unterscheidet. Während die sichtbare Kirche Bischöfe, Päpste und Reichtümer für sich reklamierte, genügte der Unsichtbaren die Gemeinschaft mit Christus. Und er verlangte ein wahrhaftiges und heiliges Leben mit dem Ziel, von den Geistlichen ausgedacht, den Gläubigen zu dienen. Er beklagte, dass sie Gott verachteten und durch Gewinnsucht und Heuchelei die Kirche in Verruf bringen würden. Er meinte, die Geistlichkeit habe die Aufgabe, das Evangelium zu verkünden und dem Volk mit den Sakramenten zu dienen. Und das hat ihn letztlich das Leben gekostet. Von ihm wird gesagt, und deswegen komme ich hier darauf, die Wirkung seiner Worte wurde durch seine eigene untadelige Lebensführung und seinen offensichtlichen Mangel an persönlichem Ehrgeiz verstärkt. Er strebte nie nach einem höheren Amt als dem des Rektors von Bethlehem, das war die Kirche, in der er diente, und durch seine Predigten und Briefe zieht sich als roter Faden sein alle Schichten der Prager Gesellschaft, dort lebte er, betreffendes seelsorgerliches Anliegen. Er hatte einen offensichtlichen Mangel an persönlichem Ehrgeiz. Er wollte gar nicht als der Star-Prediger in die Geschichte eingehen. Und das, was er sagte, wurde unterstützt dadurch, dass er es auch lebte. Und das ist vielleicht ein Beispiel dafür, was es heißt, mit Gott in Beziehung zu leben, ihn an sich wirksam werden zu lassen. Es geht nicht um Methoden, mit denen wir es machen. Es geht nicht um Methoden des Betens, es geht nicht um bestimmte Formen, den Glauben auszusprechen oder was sonst so alles an Machbarkeitsaberglauben durch die christliche Landschaft kursiert. Ich hätte bald gesagt, geistert. Das könnte man dann ja auch noch interpretieren. Es geht um die Nähe, die ich zu Gott habe. Glaube hat nicht dann Auswirkungen, wenn ich große Worte mache, sondern wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, mit ihm rede, die Beziehung zu ihm lebe und aufrechterhalte. Und das in großer Ehrlichkeit. In Römer 12, Vers 3 schreibt Paulus, ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Es geht nicht darum, gläubiger zu sein als andere. Es geht nicht darum, dass andere erkennen, wie groß und stark unser Glaube ist. Es geht darum, dass wir in Beziehung mit Jesus leben und selber nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern offen sind für das, was Gott in uns legt, was Gott durch uns tut, was Gott um uns herum tut. Das wünsche ich mir, auch wenn ich merke, ich nehme mich immer noch viel zu wichtig. Jesus hat deutlich gemacht, Gott ist der, der handelt. Auch da, wo wir Zweifel haben, wo wir unsicher sind, wo Dinge bei uns nicht so laufen, wie sie eigentlich sollten. Gott ist da, er liebt uns, er will für uns sorgen und an ihn dürfen wir uns wenden. Mit all unseren Zweifeln und Fragen. Amen.